Guten Abend miteinander. Meine Frau Dorothea und ich, wir hatten vor einigen Wochen einen sehr schönen Abend im Stadttheater in Gießen. Wir waren zu einem Sinfoniekonzert. Und dass es für mich ein besonderer Abend war, das werdet ihr verstehen, weil ihr mich kennt. Das Sinfoniekonzert beginnt nämlich, dass vier Posaunen ganz alleine spielen. Ein Motiv, da ist mir schon hinten den Puckel runtergelaufen. Und mit diesem Motiv endet nach 55 Minuten dieses Konzert noch einmal. Es rahmt das ein. Christoph, hilft mir, ich gebe euch mal einen Eindruck. Kennt jemand das Stück? Ja. Rainer? Ihr, Mensch, zwei Leute. Claudia? Wer sagt's? Weiß jemand? Der Lobgesang von Mendelssohn Bartholdy. Gratulation. Das weiß wirklich nicht jeder. Ja, großartiges Stück. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das ist dieses Motiv, was da von den Posaunen gespielt wird. Wie gesagt, ihr könnt mir wahrscheinlich nachvollziehen, ich spiele sie selbst, diese Posaune. Und deswegen hat mich das so berührt. Aber ich entdecke in der Bibel, dass Gott die Posaune auch cool findet. Denn es steht ganz viel von der Posaune, insbesondere auch, wenn es um das Ziel geht, auf das wir Christen uns freuen. Wir haben eben schon, das kommt später, in der Offenbarung 10, Vers 7 heißt es, wenn der siebte Engel auftreten und seine Posaunen blasen wird, und davor gab es schon sechs andere Posaunen in den Kapiteln 8 bis 10, dann wird Gottes Plan, dieses große Geheimnis, zur Vollendung kommen. Alles, was Gott seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat, wird dann erfüllt sein. Eben haben wir durch die Lesung von der Lisa schon von dem einen Propheten, von dem Apostel Paulus gehört, was er der Gemeinde in Thessaloniki geschrieben hat. Nämlich, dass dann diese Posaune erschallen wird, irgendwann, wenn Gott den letzten Tag aufruft. Und dass dann bei diesem Schall etwas in Bewegung kommt. Die, die noch leben, dürfen verwandelt werden und auferstehen zu Jesus. Und die, die schon gestorben sind, für die ist das Ziel bei Christus dann erreicht. Ich wollte euch heute Abend mal ermutigen, mal kommen, um das wieder vor Augen zu malen. Und ich wollte euch auch mal fragen, gehört ihr zu denen, die vor diesem Tag Angst haben? Oder zu denen, die sich freuen auf diesen Tag? Man kann sich freuen, was das Zeugnis der Bibel ist, auf diesen Tag. Wenn das in dir noch nicht so klingt, dann lade ich ein, das klar zu machen. Und Jesus Christus wird dir diese Hoffnung schenken, diesen Trost, diese Zuversicht. Es gibt einen etwas längeren Text, der genau in diese Kerbe hineinschlägt, auch von Paulus geschrieben. Den möchte ich mal vorlesen. Er steht ganz am Schluss von 1. Korinther 15. Und ich lese wieder in der Übertragung von Fred Ritzhaupt in der Bibel Willkommen daheim und macht einfach mal die Augen zu und hört mal genau zu, was da steht. Liebe Schwestern und Brüder, versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Unser vergängliches Fleisch und Blut kann unmöglich das himmlische Erbe antreten. Vergängliche Wesen können nicht etwas erben, das unvergänglich ist. Wir sind auf einen von Gott umgestalteten Leib angewiesen. Ich möchte es noch deutlicher machen, auch wenn das jetzt etwas geheimnisvoll klingt. Es ist möglich, dass Jesus kommt, bevor auch der Letzte von uns gestorben ist. Wer dann noch lebt, stirbt zwar nicht, dessen Leib wird aber völlig verwandelt werden, und zwar in einem einzigen Augenblick. Es ist der Moment, wenn die letzte Posaune geblasen wird und die Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstehen. Dann werden alle, die noch leben, verwandelt werden. Es kann, wie gesagt, nicht anders sein, als dass das Vergängliche das Unvergängliche anzieht, das Sterbliche die Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Vergängliche die Unvergänglichkeit anzieht und dieses Sterbliche die Unsterblichkeit, dann hat sich die große Sehnsucht der Heiligen Schrift erfüllt. Endlich ist der Tod für alle Zeiten besiegt. Tod, hast du noch irgendetwas zu melden? Tod, wo ist denn nun dein Stachel, mit dem du die Menschheit gequält hast? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Sünde aber schöpft ihre Kraft aus dem Gesetz. Gott aber sei in Ewigkeit dafür gedankt, dass er uns den Sieg über das Gesetz, die Sünde und den Tod geschenkt hat. Daher, meine geliebten Schwestern und Brüder, bleibt unerschütterlich in eurem Vertrauen und hört nicht auf, das zu tun, was Jesus von euch erwartet. Vergesst nie, dass nichts von dem, was ihr für Jesus tut, vergeblich ist. Bei allem, was ich an Ermutigung und Trostworten mitgegeben habe, heute mitgeben möchte heute Abend, beginne ich eigentlich mit einer ziemlich heftigen und brutalen, nackten Tatsache. Ich habe sie überschrieben mit dem Wort chancenlos. In diesem 15. Kapitel erklärt Paulus der Gemeinde in Korinth, dass diese Welt vergänglich ist. Aber durch die Auferstehung des Herrn Jesus etwas Neues, etwas Unvergängliches in den Blick kommt. Und dass der Tatbestand, dass wir eigentlich noch der Vergänglichkeit angehören und sterben müssen. Auf der anderen Seite aber schon, wie er zitiert, das Bild des himmlischen Menschen in uns tragen. Durch unser Vertrauen auf Jesus führt es oftmals dazu, dass wir in diesem Spannungsfeld, in dem wir stehen, die eine Seite hauptsächlich im Blick haben. Und das ist unsere Chancenlosigkeit gegenüber dem Tod. Wir müssen alle sterben. Es ist schon erschütternd genug, auch wenn ich euch so sehe, euch jungen Leute, die ihr vielleicht denkt, naja, sterben könnte normalerweise noch weit weg. Aber wie viele Beispiele gibt es, die ganz was anderes erzählen? Der Merlin war 15 Jahre alt, als er von einem Lastwagen über den Haufen gefahren worden ist. Kennt ihr die Geschichte aus Hamburg? Nicht. Jetzt nicht weiter erklären. Ihr wisst, unsere Schwiegertochter war 34 Jahre alt. Sterben ist nichts nur für alte Leute. Und manch einer sagt sich, ach, ich will auch mal alt werden. Und wenn ich dann meinen Papa besuche, der jetzt 99 Jahre alt ist, wächst in mir zunehmend der Gedanke, ich werde es nicht mehr sagen, ich will alt werden. Ich grüße ihn mal von euch, morgen werde ich wieder hinfahren. Vorletzten Montag hat er schon Mühe gehabt, mich zu erkennen. Alt werden ist hart. Sterben ist schlimm. Und alle müssen wir sterben. Irgendwo habe ich mal gehört von einem alten Herrn, der sein Leben lang gemacht und gerödelt hat, um ja viel Geld zu haben. Oder er hat es gehabt. Er war richtig reich. Und als er mit Mitte 80 dann im Seniorenzentrum saß, hat er irgendwann mal zu jemand gesagt: Jetzt erst kapiere ich, dass mich mein Geld nicht besuchen kommt. Und er hat gemerkt, er hatte irgendwie seine Kraft und seine Zielorientierung auf das Falsche gesetzt. Diese Brutalität, der wir alle ausgesetzt sind, das ist gut, sie anzuschauen. Aber ich bin heute hier, um euch zu sagen, es gibt etwas aus dieser Chancenlosigkeit heraus. Es gibt etwas, was über unser Denken hinausgeht, was uns aber in der Bibel schmackhaft gemacht wird. Und diese Schmackhaftigkeit hat der Paulus formuliert in dem Kapitel 15, kurz vor unserem Text. Wir tragen schon das Bild des himmlischen Menschen in uns, wenn wir uns auf diesen Jesus ausrichten, wenn wir ihm vertrauen. Und dann haben wir mitten in diesen Herausforderungen, haben wir etwas, was uns tröstet, was uns ermutigt, etwas, was uns eine Perspektive gibt, etwas, was uns Mut macht, in den morgigen Tag zu gehen, ohne zu wissen, was darin sein wird. Ich habe mich oft gefragt, wie können Menschen, die diese Perspektive nicht haben, mit dieser Dramatik umgehen? Und ich glaube, wenn wir die Medien anschauen und sehen all die furchtbaren Bilder von den Menschen, die so nah am Tod sind, dann ahnen wir, wie wichtig es ist, dass wir uns persönlich dessen gewiss werden und davon sprechen und andere einladen, dass auch sie getröstet sein können in Jesus. Deswegen wird es dringend nötig, diese Ermutigung nochmal zu untermalen, diese größte Chance, die sich vor uns auftut, nämlich, dass der Tod schon besiegt ist. Wenn diese Posaune geblasen wird, dann wird Gottes Plan, dieses große Geheimnis, zur Vollendung kommen. Alles, was Gott seinen Dienern, dem Propheten, angekündigt hat, wird dann erfüllt sein. Das erstreckt sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Es ist der Heilsplan, den Gott sich ausgedacht hat und der, Halleluja, von keinem zerstört werden kann. Da kommt keiner dran. Und deswegen ist es so ein großer Trost für uns. Er steht dazu, unser Herr, dass es genauso kommen wird. So ein bisschen bleibt es auch ein Geheimnis, ganz gewiss. Schreibt der Paulus ja auch. Weil wir verstehen das nicht mit unserem Kopf, wie das wird, sein wird. Und mit dem Geheimnis ist nicht gemeint, dass nur so ein paar Oberschlaue oder ein paar theologisch Gebildete das verstehen könnten, sondern das Geheimnis wird gelüftet durch den Heiligen Geist, der in dem wohnt, der Jesus vertraut. Nämlich die inneren Augen des Herzens will der Heilige Geist uns öffnen, damit wir das aus dem Glauben und aus dem Vertrauen heraus auf Jesus ein bisschen wenigstens verstehen lernen. Wenn dann die Posaune erklingt, diese letzte Posaune, dann wird diese Verwandlung entstehen, von dem Vergänglichen ins Unvergängliche, vom Sterblichen ins Unsterbliche. Wie das so ganz genau gehen wird, das bleibt auch Geheimnis. Das wissen wir nicht so ganz genau. Aber Jesus weiß es, denn der hat, als er nachdem er gestorben und auferstanden ist, seinem Team immer wieder erschienen ist, vorgemacht, wie das geht. Plötzlich war er da, plötzlich war er wieder weg. Der weiß, wie das geht. Diese Verwandlung, dieser Wechsel von dem Sterblichen in das Unsterbliche. Den Paulus, so stelle ich mir vor, muss das, als er darüber nachgedacht hat und sicher vom Heiligen Geist diese Worte gesagt bekommen hat, berührt haben, dass er diese Aussagen, die wir so oft am Grab hören, schon aus dem Alten Testament kannte. Jesaja 25, 8, Hesekiel 13, 14. Dort stehen solche Aussagen. Und deswegen, ja, glaube ich, dass diese Formulierung, dieser Jubel für ihn etwas ganz Besonderes war. Und ich gönne es euch, in dieser modernen Übertragung euch das nochmal so richtig bewusst zu machen, was man eben sonst auch am Grab hört. Hier in der Übertragung: Na, Tod, hast du noch irgendetwas zu melden? Tod, wo ist denn nun dein Stachel, mit dem du die Menschheit gequält hast? Zwei Fragen. Man kann sie rhetorische Fragen nennen. Fragen, auf die es keine Antwort braucht. Die liegt nahe. Und man kann sie geben, indem man dann einfach sagt: Ja, Tod, jetzt hast du nichts mehr zu melden. Tod, du kannst jetzt niemand mehr quälen. Dein Stachel ist ein für allemal weg. Paulus hat ja noch geklärt, was dieser Stachel ist. Dieser Stachel ist die Sünde, die in uns steckt. Und diese Sünde, die bekommt ihre Macht aus dem Gesetz, weil wir nicht in der Lage sind, von uns aus die Ordnungen Gottes wirklich zu erfüllen. Und dann dieses: Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Wenn das keine Ermutigung ist, mich tröstet es selbst immer wieder. Und ich bin immer wieder froh, dass ich das glauben kann und darauf vertrauen kann. Bleibt noch die Überlegung: Was machen wir denn nun mit dieser Erkenntnis, diesem Trost im Alltag unseres Christseins? Der Paulus hat dann das Kapitel abgeschlossen, indem er sagt: Darum oder deswegen oder daher, weil das so ist, wie ich es euch jetzt vor Augen gestellt habe. Deswegen muss das eine Bedeutung haben, eine Konsequenz haben für deinen und meinen Weg, heute, morgen und bis hin zu unserem letzten Tag. Diese Notwendigkeit wird mir auch immer wieder neu bewusst, wenn ich so unsere Welt anschaue. Wir leben heute in einer Welt, und da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues, aber es einfach nochmal so zu hören, ich glaube, ihr werdet mir es bestätigen. Eine Welt, in der alles im Fluss ist. Nichts ist mehr eindeutig. Es ist noch nicht einmal mehr klar, was denn Wahrheit ist. So viele Menschen rennen durch die sozialen Medien, die modernen Medien. Sie versuchen ganz verzweifelt nach etwas, was für sie passt, was einen Halt für sie bedeutet. Und weil sie so unsicher ist, ob der Fülle, ob der Milliarden von Informationen, die sie bekommen können, machen sie aus leider Verzweiflung das so, dass sie selbst sich die Wahrheit definieren. Und diese vielen, vielen, vielen Informationen, die verwirren einfach. Und diese ständigen Entscheidungen, die der Mensch treffen muss: Mache ich es jetzt so oder so? Da gibt es ja noch 15 andere Möglichkeiten. Und immer dieses Gefühl: Ist es jetzt richtig? Ist das die Klarheit, die ich will und brauche? Dass Menschen, so hat es mal jemand formuliert, zuweilen selbst im wahrsten Sinn des Wortes nicht mehr wissen, ob sie Männlein, Weiblein oder sonst etwas Diverses sind. Das passt Paulus zusammen und macht uns bewusst, dass Jesus diese Wahrheit ist. Was haben wir es gut? Die Wahrheit ist nicht nur eine Sache, sie ist eine Person, unser Herr Jesus. Und dass, wenn wir uns verlassen, dass das uns eine Standfestigkeit gibt. Und ich ahne, dass in diesen Zeiten des Flusses und der vielen Bewegungen zunehmend das etwas total Attraktives sein wird. Deswegen sage ich mir immer wieder: erleben denn Menschen, dich und mich, als den, der diesen Trost, diese Zuversicht, diese Standfestigkeit, diese Ruhe in diesem Herrn haben, dass wir einfach so sind, ohne dass wir große Worte gemacht haben und Menschen sagen, wow, irgendwas ist da. Und das ist das, was Menschen suchen und brauchen. Deswegen das Zitat noch einmal am Schluss dieses Textes: Bleibt unerschütterlich in eurem Vertrauen und hört nicht auf, das zu tun, was Jesus von euch erwartet. Was erwartet er denn von uns? Nun, er hat es unmittelbar gesagt, bevor er aufstieg zum Vater in dem Himmel, hat es seinem Team noch mal deutlich gesagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hinaus zu allen Völkern und tut alles dafür, dass die Menschen mir nachfolgen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Lehrt ihr sie alles, was ihr von mir erfahren habt und was ich euch aufgetragen habe. Und vor allem vergesst eins nie: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Großartig. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, genau davon zu sprechen. Und er hat es eingerahmt in die Aussage: Mir ist alle Macht gegeben und ich bin bei euch alle Tage. Wir müssen das gar nicht alleine. Das ist das, was der Jesus von uns erwartet, und da sollen wir dran festhalten. Ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde sind, von der das ausgeht, dieser Trost, diese Standfestigkeit und auch die Gewissheit: Nichts von all dem, was wir diesen Jesus tun, auch wenn man es nicht sieht, ist vergebens, weil dieser Herr dahinter steht. Denkt an die Posaune, die letzte Posaune, die erschallen wird, wird das Ziel markieren. Ich freue mich darauf. Und tröstet euch auf dem Weg bis dahin mit diesen Worten untereinander. Ich schließe ab mit einer kleinen Geschichte. Es war einmal zwei Mönche. Sie hatten den Herrn Jesus lieb. Sie dienten ihm treu. Und hatten so große Sehnsucht, mal bei ihm im Himmel zu sein. Und haben sich ganz oft unterhalten darüber und haben ganz oft überlegt, wie wird es wohl sein. Und der eine sagte, es wird so sein. Und der andere sagte, ich glaube, es wird anders sein. Und irgendwann haben sie erkannt, wir können noch so lange diskutieren, wir wissen es nicht. Und dann hatten sie die Idee, wir machen das jetzt mal so. Wir vereinbaren, wenn einer von uns stirbt, der soll dem anderen erscheinen. Und er soll ihm nur ein Wort sagen. Nämlich so oder anders. Und da die beiden ja als Mönche lateinisch miteinander sprachen, heißen die Worte so Talita und anders Alita. Und dann geschah es, dass der eine starb und tatsächlich, er erschien dem anderen. Nur, er sagte ihm zwei Worte. Und diese beiden Worte waren Totalita Alita. Völlig anders. Tröstet euch damit. Es wird völlig anders sein. Aber das gibt uns Halt. Und lasst uns als Gemeinde wieder ganz neu Mut fassen, auf dem Weg mit diesem Jesus unterwegs sein und noch viele einzuladen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, den Menschen das alles zu erzählen und sie zu lehren. Und dass du das eingerahmt hast in diese Zusagen, dass dir alle Macht gegeben ist und dass du uns nie alleine lassen wirst. Danke für diesen Trost und für diese Ermutigung in der Bibel. Und ich will dich bitten, dass das heute mit unserem Herzen etwas macht. dass wir zuversichtlich nach vorne gehen. Und danke, dass du gesagt hast, ich habe eine Wohnung für euch bereitet und ich möchte gerne, dass ihr da seid, wo ich bin. Danke dafür. Amen.